Paul hat heute die Ehre und das Vergnügen, uns vom Wort weiterzugeben. Ich will noch beten, dass der Heilige Geist dich salbt dafür. Ich bete um deinen Heiligen Geist und dein Wort in Pauls Mund, das klar zu uns spricht, Herr, und für uns, für offene Ohren und offene Herzen, Herr, dass wir empfangen können, dass wir bereit sind zu hören, was du uns sagen möchtest. Amen.
Manchmal seppe ich ja so abends spät, so wenn ich müde bin, noch einmal so durch die Kanäle durch und gucke, ob irgendwas Interessantes außer irgendeinem Mord aus irgendeiner Fernsehserie auf dem Bildschirm flimmert. Ich weiß ja nicht, wie viele Morde ihr diese Woche schon gesehen habt. Aber gestern gab es so eine kleine Sache, wie unser System im Herzen oder in unserem Kopf funktioniert. Da hat Facebook doch wirklich ganz heimlich einen Test gemacht und hat so viel Usern oder Nutzern auf Deutsch positive Nachrichten ständig geschickt und einem anderen Hälften lauter negative. So, dass dann irgendwie so immer, was eine negative Nachricht kam, also Mord am Hühnerhof oder was auch immer, 1000 Mücken mit einem Mal erschlagen und so, also die ganzen negative und die anderen positive, keine Mücke hat mich gestochen, ja. Und dann hat man ganz heimlich, das ist also an allen Datenschutzdaten vorbeigegangen, hat man getestet, wie haben die Leute darauf reagiert und wie haben sie ihren Freunden irgendwelche Nachrichten geschrieben. Und hat dann festgestellt, dass die ständig negative Nachrichten bekommen haben, auch ganz viele negative Sachen gepostet haben. Und die ganz viele positiven Nachrichten bekommen haben, die haben dann ganz viel Positives weitergeleitet. Und ich dachte, heute ist so eine Gelegenheit, wo wir ganz viele positive Dinge hören können. Ganz viele Dinge sehen können, die wir dann posten in die Welt hinein und sagen, wow, Gott ist gut. Gott ist gut. Ja, manchmal muss man euch ein bisschen rauskitzeln, aber der Lobpreis war ja schon so tief, dann ist es manchmal gar nicht so einfach, jetzt aufs Thema zu kommen. Ich habe mir gedacht, wenn ich so an den letzten Sonntag denke, dann sind bei mir zwei Sachen massiv hängen geblieben. Einmal so ein Fahrrad, das hier vorne stand, ohne Sattel und ohne Pedale. Wer erinnert sich noch dran? Also ein paar waren da. Wozu war der Sattel da? Was hat er uns daran erinnert? Nicht unbedingt notwendig, stimmt's? Die Pedale, aber die waren notwendig, sonst kannst du nur bergab fahren. Das ist bei mir ganz tief hängen geblieben. Also manche Sachen sind wirklich notwendig und manche sind beliebig. Ja, ob du einen Sattel hast oder nicht, das wird man dann auf Achtern mal nachfühlen, wenn du dann irgendwo zu einer Untersuchung kommst. Aber ohne Pedale fahren ist Käse. Und das Zweite, was bei mir ganz tief hängen geblieben ist, das ist die Umfrage unter den von den Konfirmanden, die zum Pfingstfest gefragt haben. Ihr erinnert euch auch noch daran, nicht? Keiner wusste, was Pfingsten bedeutet. Und dann schließlich am Ende kommt so eine Aussage von einer Frau, die sagte, also Pfingsten, das muss was mit dem Heiligen Geist zu tun haben, aber genützt hat das gar nichts. Ich dachte, Mann, oh Mann, das ist bei mir hängen geblieben. Aber vielleicht ist das gar nicht so verkehrt, was die Frau gesagt hat. Ich habe mal so gedacht, anders. Wenn ich Gemeinden in Deutschland, die Pfingstgemeinden und charismatischen Gemeinden so mal ein bisschen analysiere oder auch uns oder mein Leben, dann fällt mir auf, wir sind richtig aus der Erweckung mal geboren worden. Und diese Gemeinde hier, wie die 1934 bis nach dem Krieg gewirkt hat, da gibt's sogar Geschichten, dass sich Leute vorm Gottesdienstraum auf die Bank gesetzt haben, weil denen der Lobpreis zu lang war, aber sie waren krank und sind dann zur Heilungssegnung gekommen, weil so viele Leute gesund geworden sind. Dass die Gemeinde sogar deswegen mal verboten worden ist, weil sie gegen die Arztgesetze verstoßen hat. Dann hat die eine ganze Zeit lang in den Laubenkolonien sich aufgehalten. Und ich frage, wo ist das heute? Wo sitzen jetzt gleich draußen welche und warten drauf, dass der Lobpreis endlich zu Ende ist? Entschuldigung, der war gut, der hat mir sehr, sehr, sehr gut getan, nicht? Aber dass sie sagen, ich bin krank, ich möchte gesegnet werden. Da ist irgendwas auf der Strecke geblieben. Und wenn ich mal die Minimalsachen der Pfingstler und Charismatiker, so die äußerlich wirksam sichtbar werden, betrachte, dann war es doch immer das Zungenreden. Ganz so vereinzelt hört man das mal noch raus. Aber eine Massenbewegung ist das nicht mehr. Paulus sagt sogar, ich wünsche, dass ihr alle prophetisch reden könnt. Aber wer von euch hat denn das letzte Mal außer Carola prophetisch geredet? Da ist irgendwas auf der Strecke geblieben und ich habe gedacht, man muss doch eigentlich in der Bibel eine Lösung finden, wie man das wieder verändern kann. Und bei dem Nachdenken bin ich bei der Gemeinde in Ephesus gelandet. Ich glaube, die Ephesus-Gemeinde, wie sie in der Offenbarung beschrieben wird, ist ein absolut typisches Beispiel für welche, die gut angefangen haben und dann irgendwann müde geworden sind. Die haben dann Gemeindehäuser gehabt, wo man dann ständig reden musste, wer macht sauber, wer legt die Fliesen draußen, dass der Eingang wieder neu ist, wer guckt, dass der Garten bedeckt wird, wo sind die Kinderdienste, wer soll da als Ältester berufen werden. So die ganzen Dinge, das war alles geregelt. Und dann steht in der Offenbarung, dass der Engel der Gemeinde Folgendes sagen sollte. Sagt, ich sehe, wie ihr alle so aktiv unterwegs seid, wie ihr wirklich spitzenmäßig unterwegs seid. Ihr tut so viel Gutes. Ich sag's mit meinen Worten, ihr saugt sogar den Boden oder macht die Toiletten sauber nach dem Gottesdienst. Ihr habt ein Kirchencafé, ihr habt ein Gebäude, alles wunderbar. Aber ich habe eins gegen euch. Ihr habt die erste Liebe verlassen. Und ich dachte, jo, Herr Jesus, das möchte ich wieder ganz neu hören. Aber was war das dann mit der ersten Liebe? Und hier muss ich mit euch dann ein Stückchen reingehen und in die beginnende Struktur der Ephesus-Gemeinde hineingucken. Und ich möchte das umschreiben mit Hunger haben oder nur Appetit haben. Ihr kennt den Unterschied zwischen Hunger und Appetit. Appetit ist... Na, ich habe mal eine Predigt gehalten über eine Flocken-Sahnetorte. Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern am Südstern. Ich hatte eine Woche vorher eine Flocken-Sahnetorte bei Karstadt, damals noch am Hermannplatz, gekauft. Und dann habe ich das beschrieben. Wie gesagt, die war noch halb gefroren. Schon beim Schneiden hast du dieses wunderbare Geräusch. Und dann merkst du, oh, das ist deine Lieblingssorte. Und dann schneidest du das zweite Stück. Und dann nimmst du das erste Stück und lässt sie das auf der Zunge zergehen und sagst, wow, eine Flocken-Sahnetorte von Karstadt. Hermannplatz. Am nächsten Sonntag brachte mir eine Frau eine Torte mit. Die hatte was behalten von dem Gottesdienst. Da wusste ich, was Appetit ausmachte. Ich hatte das so beschrieben, dass jeder Hunger hatte. Wir kennen das aus der Werbung von Bier beispielsweise. Clausthaler war früher mehr sehr in, wenn du das hattest, dann hattest du Appetit, weil dann dein Hund besser gehorchte. Ja, verstehst du, die Alten kennen diese Werbung noch, nicht? Man kann ganz viel in der Werbung Appetit machen. Aber Hunger ist nochmal was ganz anderes. Hunger ist, dass es mir vollkommen egal ist, ob ein Clausthaler da ist, ob es meine Lieblingsmilch oder irgendwas. Ich will was zu trinken haben, ich habe Durst und ich habe Hunger. Dann werde ich unausstehlich. Wenn Kinder Hunger haben, egal, dann zählt keine Essensregel mehr. Hunger ist was anderes als Appetit haben. Und unsere Gemeinden und ich habe mich meistens daran gewöhnt, Appetit zu haben. Deswegen sage ich, hoffentlich, hey, es hat heute so gut getan, einer meiner Lieblingslobpreislieder, dass ihr denkt, ich kann da drin aufgehen. Appetitanreger. Aber Hunger haben ist noch wesentlich mehr und deswegen gehe ich mit euch zurück zu den Ephesern und schau mal an, wie da alles angefangen hat, ob ich da was vielleicht lernen kann. Ich gehe mit euch zurück in die Apostelgeschichte 19. Hier ist so eine Hungergeschichte. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gegenden durchzogen hat, nach Ephesus kam. Und er fand einige Jünger und sprach zu ihnen, das ist jetzt eine zentrale Frage, Fahrrad mit Sattel oder mit Pedale? Er stellt diese alles entscheidende Frage einigen Leuten, die aktiv unterwegs waren, in der sehr religiös und weltlich geprägten Stadt Ephesus. Er fragte sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid. Sie aber sprachen zu ihm, wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt da ist. Und er sprach, worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber sagten, auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach, Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er dem Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihnen komme. Das ist an Jesus. Als sie es aber gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hat, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren aber insgesamt etwa 12 Männer. Das hat in Ephesus angefangen. Da waren Männer, die hatten absoluten Hunger nach mehr von Gott. Sie waren jünger geworden. Sie haben gesagt, man kann in Ephesus nicht so leben, dass man so vollkommen beliebig ist. Und sie waren bereit, wirklich das radikal zu machen. Sie mussten das so radikal gemacht haben, dass Paulus sie entdeckt hat. In der ganzen Menschenmenge von Ephesus. Und ich habe mich gefragt, wie sieht das in den Gemeinden, die in die Jahre gekommen sind, aus? Haben wir das noch auf dem Plan, entsprechend Buße zu tun über das, wie wir denken, wie wir sind? Ich habe gedacht, wir machen mal einen biblischen Test heute. Ihr trefft euch jetzt paarweise, möglichst die nicht aus der Familie, sondern mit einem anderen. Und dann nehmen wir mal 5 Minuten Zeit, während das Lobpreisteam das nochmal singt, dass man, wenn man gefallen ist, wieder zu ihm hinkommen kann. Und dann fangt ihr mal an, euch die geheimen Sünden gegeneinander zu bekennen. Nee, ihr müsst jetzt nicht auf, dann mehr, ich sehe schon jetzt, zucken ein hier und gucken mal, wer besonders schweigsam in der Gemeinde ist, der ja nichts weiter sagt. Das wäre wahre Jüngerschaft. Bekennt einander eure Sünden. So steht's doch geschrieben, oder nicht? Das waren 12 Leute, die waren so radikal, die sind sogar aufgestanden, die sind aus Jerusalem rausgegangen an den Jordan. Jeder wusste, die haben Dreck am Stecken, die mussten rausgehen. Und dann haben sie ihre Sünden bekannt und sind die losgeworden. Sie sind getauft worden im Jordan als Zeichen. Was wäre, wenn wir wieder dahin zurückkämen, dass wir einander die Sünden bekennen und nicht nur, was wir über den anderen an Sünden gehört haben? Das fällt mir immer ganz leicht. Also Dietrich, wenn ich mal über dich nachdenke, nimm das jetzt nicht ernst, ne? Über Birol beispielsweise, der sitzt ja bei mir im Büro gegenüber. Also was ich euch über euren Pastor erzählen, aber nee, das nur damit ihr mehr in die Fürbitte geht. Weißt du, man kann das sehr fromm machen, indem man die Schlechtigkeiten des anderen ständig bearbeitet. Und da sind wir mächtig groß unterwegs. Aber wer hat noch diesen radikalen Mut, diesen Hunger zu sagen, ich will heilig leben, selbst in der unchristlichen Umgebung, ich will heilig leben und ich bekenne, ich bin schuldig geworden. Nicht nur, dass ich dem Nachbarn Kirschen geklaut habe oder mal bei Netto das zu viel herausgegebene Geld nicht bekannt habe. Ah, das kennst du, wenn du an der Kasse bist, wa? Verstehst du? Das sind so Sachen, sie waren radikal unterwegs, sie waren Nachfolger. Und sie machten sich auf und mitten in Ephesus, in einer wirklich, ihr könnt das nachlesen, ein bisschen über Ephesus studieren, das war eine Stadt, die vergleichbar ist mit Berlin. Da war alles möglich. Damit sind sie unterwegs. Und dann kommen sie an den Punkt und stellen fest, sie hatten Hunger und Durst nach mehr. Sie waren wirklich bereit, ein radikales, klares Leben nach der Schrift zu leben. Sie waren bereit, die Sexualethik zu achten und sich nicht darüber aufzuregen, was für Sexualethik in der Welt oder in der Bildzeitung wichtig ist. Sie sahen, der Maßstab ist das Wort Gottes. Sie hatten Hunger danach, diesen Maßstab zu leben. Sie kannten vielleicht die Schriftsteller aus dem Alten Bund, deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und sie haben das eingeübt, deswegen waren sie bekannt in Ephesus. Sie waren nicht dabei, Kompromisse zu machen und sagen, naja, da muss man halt durch. Sie haben sich nicht aufgeregt, was ständig in der Regierung da war. Ich habe heute noch festgestellt, ich habe noch so ein Relikt in meiner Tasche. So ein Schnutenpulli. Ja, das ist gut, wenn man eine Baustelle hat. Das werbt in. Versteht ihr, wie viel Zeit habe ich damit verbracht, mich über die Regierung aufzuregen? Anstatt zu fragen, Gott, wie lebt man in so einer Zeit? Dass ich sage, betet für die Regierung und nicht meckert. Sie waren bereit, radikal unterwegs zu sein, sondern sie hatten Hunger danach und sagen, wir brauchen für dieses Leben Gottes Kraft, sonst schaffen wir das nicht. Wir sind Menschen aus Fleisch und Blut. Und dann kommt Paulus mit dieser radikalen Sache und sagt, hey, habt ihr den Heiligen Geist schon empfangen? Und dann stellen sie fest, hey, uns fehlt noch was. Uns fehlt wirklich was, damit wir heilig leben können. Und Paulus erklärt ihnen, dass Jesus gekommen ist und Schuld nicht nur bei Johannes dem Täufer beerdigt wird, sondern dass er gekommen ist, um die bekannten Sünden wirklich zu vergeben, dass sie weg sind und nicht wieder ausgegraben werden können. Als ich als guter evangelikal geprägter Mensch in den 70er Jahren damals zum Nollendorfplatz kam und ich dann langsam mitkriegte, dass es mehr gab, als nur in der Heiligung den Menschen nachzufolgen, nach der Schrift, in der Nachfolge zu leben, als Jünger. Ich habe regelmäßig meine stille Zeit gemacht, habe in der Bibel gelesen und dann stellte ich fest, wie ich kam in die Jesus-Bibel-Zeit, da war viel mehr los, als ich das je gesehen hatte. Da bekehrten sich Leute. Da wurden welche ohne Entzugserscheinung frei von Drogen. Das war alles ein bisschen ungewöhnlich für mich. Und dann erzählten die mir eines Tages, als wir einen neuen Pastor bekamen und ich als guter evangelikaler Christ natürlich in die Gebetsstunde gegangen bin und er war dann da und betete ständig laut in anderen Sprachen. Da habe ich mich als guter Evangelikaler aufgeregt und hat gesagt, wo war der denn auf der Mission? Kann der nicht wenigstens in Deutsch beten, damit ich meinen Amen dazu sagen kann? Ich habe mich so geärgert über Wolfgang Müller damals. Ich habe gedacht, dieser Lackaffe und der wird jetzt noch Pastor. Und dann in der Jugendstunde habe ich mir natürlich Luft gemacht. Als guter Christ redet man ja drüber. Und dann haben die mir gesagt, nee, du musst mal nachlesen in der Bibel, das ist Zungenreden. Und das sollte jeder Christ haben, das ist ganz besonders gut. Richte dich nicht drüber auf, sondern bete. Und dann kam ein großer Pionier im Reiche Gottes aus den USA, predigte und sagte, ihr braucht eine Taufe im Heiligen Geist. Und ich sage, okay, die wollte ich schon immer haben, ich gehe nach vorne, lass für mich beten, nichts passierte. Ich weiß nicht, wie viele heilige Männer ich durchprobiert habe, aber nichts hat funktioniert. Einer sagte mir, ja, man muss da ganz entspannt sein. Geh mal nach Hause, leg dich ins Bett. Ich habe schon gehört, dass Gott dich über Nacht weckt und dann hast du das Zungengebet. Ich nach Hause gegangen, ins Bett. Ich bin schon mal früher ins Bett gegangen wie sonst, weil ich dachte, ich habe Hunger, ich möchte das haben. Ich lege im Bett, ich schlafe gut und werde morgens genauso wach wie sonst auch. Nichts war passiert. Und dann kam ich zu dem Punkt hier in der Geschichte, dass der Heilige Geist sagt, wozu willst du das eigentlich haben? Und bist du bereit, wirklich konsequent zu leben? Ich hatte Appetit, aber noch nicht den richtigen Hunger. Und mit jedem Mal, wo ich dazu kam, wurde der Hunger größer. Und dann spricht der Geist Gottes begradige mal das, was du in deinem Leben schon so getan hast. Und da gab es eine Sündenlast, ganz besonders groß. Weißt du, wenn du auf dem Land groß wirst, dann machst du eine Menge Dummheiten. Wir haben Gartentürchen ausgehangen und haben die durchs Dorf getragen, irgendwo anders abgelegt. Ich kann mich noch erinnern an ein 3 Meter Eisentor. Wir konnten das nur mit mehreren Leuten tragen, bis der Mann das festgeschraubt hat. Aber meine größte Tat war, wie wir abends in der Nacht an einem Haus vorbeigegangen sind, da waren so schöne Pflastersteine. Und dann haben wir die ganze Haustür von oben bis unten mit Pflastersteine belegt. Nicht wussten, dass die Tür nach innen aufgeht. Die haben aufgezogen und dann die Steine rein, die Haustür war demoliert. Und ich habe immer gedacht, hoffentlich fällt das nicht auf, dass wir das waren. Du bist in Berlin, 600 Kilometer weit entweg und Gott erinnert dich daran. Dann sag ich will das begradigen, ich will das haben. Und als ich dann Heimaturlaub gemacht habe, bin ich hingegangen. Natürlich, dass ich dann in der nächsten halben Stunde, wäre ich dann nach Berlin gefahren, wollte das Gerät nicht im Dorf hören. Und dann gehe ich hin und klingel. Und sage, ich bin Paul. Und ich war das mit der Haustür. Machen Sie, dass Sie wegkommen. Wir wollen nichts hören von Christentum. Ich sage, mehr will ich nicht wissen. Bin ins Auto wieder nach Berlin. Aber ich glaube, manchmal muss man den Weg zurückgehen, um das zu empfangen, was Gott für uns hat. Und das lerne ich von den Leuten hier. Sie waren radikal unterwegs, weil sie sagten, wir brauchen diesen Heiligen Geist. Sie waren bereit, Buße zu tun. Sie waren sogar bereit, sich taufen zu lassen. Wieder Täufer wäre da jetzt jemand. Ja, aber sie gehen nochmal raus. Auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes werden sie getauft. Was für ein Ding. Und dann kam's. Dann kam's, dass sie sagen, jetzt wollen wir den Heiligen Geist auch haben. Und dann kommt Paulus und legt ihnen die Hände auf. Ich kam dann nach meiner Buße zurück, habe mich dann im Wannsee später taufen lassen. Der nächste heilige Mann kam, ich bin wieder nach vorne, wieder Hände aufgelegt. Ich habe gedacht, Bedingungen habe ich erfüllt. Jetzt könnte es ja losgehen. Aber kein Flash, nix. Ich fühlte mich vorher und nachher genauso. Ich weiß nicht, wie oft ich nach vorne gegangen bin, dass ich die Taufe im Heiligen Geist haben wollte. Und dann bin ich sauer geworden auf Gott. Ich habe den schlimmsten Bußgang nach Canossa gemacht. Ich habe mich immer zum Affen gemacht, indem ich nach vorne gegangen bin und nichts ist passiert. Ich habe mich im Glauben ins Bett schlafen gelegt, nichts ist passiert. Gib mir acht, du willst mir das nicht geben, also will ich mit dir nichts zu tun haben, ich gehe. Ich sage, entweder oder, Ende oder Twende. Und ich war in einem friedlichen Gottesdienst, so wie ihr jetzt hier sitzt. Und habe dem Pastor zugehört. Ich weiß nicht mehr, worüber er gepredigt hat, aber ich weiß noch, was der Heilige Geist zu mir sagte. Das wirst du doch wohl nicht ernst gemeint haben. Ich habe gesagt, doch. Kennt ihr das, wenn der Heilige Geist wirklich an dir dran ist und du sagst, ich will dir folgen für Zeit und für Ewigkeit, egal was du mit mir machst, ich will mit dir unterwegs sein, ich will das haben, was du für mich hast, ich will mit dir unterwegs sein. Und er sagt, hey, willst du das wirklich? Ich sage, nur wenn ich das kriege. Nächsten Sonntag, gleiches Spiel. Und ich wollte wieder einen normalen Gottesdienst haben. Deswegen habe ich gesagt, okay, Jesus, wenn du mir es nicht geben willst, dann eben auch so. Ich habe meine Flagge gestrichen. Aber die Sehnsucht, der Hunger war da. Hatte ich nur Hunger oder hatte ich wirklich, wollte ich nur Appetit haben? Und Gott fragte mich dann nochmal, warum willst du das haben? Ich sage, ich brauche das, damit ich dich in einer ganz anderen Art anbeten kann, wie ich das bisher kann. Ich kann natürlich 25 Mal Halleluja sagen, aber das wird dir sicher auch langweilig. Ich möchte dich anbeten in der Sprache, dass ich selbst nicht verstehe. Ich möchte dich ehren mit allem und ich brauche die Kraft, um dein Zeuge zu sein und damit unterwegs zu sein. Komm, ich brauche diesen Heiligen Geist. Ich kann so als Christ nicht leben. Ich kann vielleicht als Jünger des Johannes unterwegs sein und kann versuchen, ein anständiger Mensch zu sein. Ich kann achten, dass die Steuererklärung stimmt. Ich kann auf vieles achten, aber das kann ich nicht. Dir treu sein, im Großen, im Kleinen. Und ich kann auch nicht den Mut haben, für Kranke zu beten, prophetisch zu reden, dein Evangelium auf der Straße zu verkündigen. Ich habe nichts, was ich zu bieten habe, es sei denn, es kommt direkt von dir. Aber der eigentliche Schlüssel war, dass es mich ständig geärgert hatte, dass meine Gebete sich immer nur im Kreislauf gedreht haben, immer nur in der Wiederholungsschleife. Da hätte ich auch Buddhist werden können. Bum, 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 ong, ja, verstehst du? Aber ich wollte ihm gefallen, ich möchte ihm Dinge sagen, die ihn wirklich ehren. Und dann sitze ich eines Tages im Gottesdienst. Wie gesagt, die Dinge waren geklärt, aber ich hatte immer noch Hunger und Durst. Und ich werde es nie vergessen, ich könnte jetzt noch mit euch zum Nollendorfplatz gehen, ich könnte euch jetzt den Platz noch zeigen, wo ich gesessen habe, mitten im Lobpreis, wo der Heilige Geist kam und ich dann erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist. Seit dieser Zeit ist nichts mehr das Gleiche. Ich habe natürlich meine Heiligungskämpfe immer noch, aber ich weiß, wenn ich bete, wenn ich durch den Tag gehe, ich rede so viel in anderen Sprachen, weil ich ihn ehren möchte. Ich möchte weiter drin wachsen, prophetisch zu reden, dass ich jetzt durch die Gemeinde gehen könnte und könnte euch Dinge sagen, die euch ermutigen, weil der Geist Gottes sie ganz persönlich sagt. Aber die Bibel sagt, jeder von euch sollte das eigentlich haben. Jeder sollte das können. Und dann frage ich mich, wollen wir wieder zurück zu dem Beginn der ganzen Angelegenheit, als die Gemeinde gestartet ist, dass sich Kranke draußen angestellt haben, um in den Gottesdienst zu kommen, weil sie dann geheilt wieder rausgehen können? Ich will lieber das Gebäude nicht mehr haben, aber dafür und verboten werden, weil wir zu viele Kranke geheilt haben, als dieses Gebäude und sonstige Sachen. Ich möchte wieder Gottes Kraft sehen, wie zu den Anfängen. Und habe ich dafür noch Hunger oder habe ich nur eine Flocken-Sahne-Torte im Kopf? Wir können natürlich Gemeinde weiterspielen, kein Problem. Aber vielleicht sagt uns der Herr, gib mir Acht, ihr wollt vielleicht Zeichen und Wunder, ohne mich zu lieben. Ihr wollt vielleicht dieses Unmögliche, ihr wollt vielleicht das und das. Aber wir brauchen das wieder ganz neu. Wir brauchen wieder neues Pfingsten, ihr Lieben. Wenn wir das nicht erleben, dann werden wir so mehr oder weniger bis zur Ewigkeit vor uns herdümpeln. Aber ich möchte alle ermutigen, die schon ewig sich gefragt haben, warum kann ich nicht in Zungen reden? Vielleicht musst du genauso 50 Mal nach vorne kommen und zweimal nachts wieder wach werden und nichts ist passiert. Aber die Jünger damals, die waren empfangsbereit. Die hatten so einen Hunger nach mehr von Gott. Mehr als eine theologische Ausbildung machen kann. Und sie strecken Gott die leeren Hände entgegen und sind dann extrem konsequent. Sollte noch jemand hier sein, der nicht getauft ist, aber sich als Christ bezeichnet, hey, es wird Zeit, dass du dich anmeldest bei Birol. Sollte jemand sein Leben bisher nicht in Ordnung gebracht haben, also irgendwelche Türen zugemauert haben, im jugendlichen Wahnleichtsinn, dann geh zurück und bitte um Vergebung, ob die das ernst nehmen oder nicht, aber du gehst konsequent. Und dann hab wieder diesen Hunger danach, dass Gott dich persönlich gebrauchen will durch nachfolgende Zeichen und Wunder. So ist die Gemeinde in Ephesus entstanden. 12 Männer waren das nur und da ist eine ganze Gemeinde daraus entstanden. 12 Männer, die bereit waren zu sagen, ich will radikal mit Jesus leben. Ich will radikal ein Zeuge Jesus sein und das nicht nur durch gute Taten auffallen, sondern ich möchte diese Leidenschaft haben, ihn anzubeten. Und Gott antwortet, und diese Geschichte könnt ihr nachlesen, ich habe sie ja vorgelesen in Apostelgeschichte 19, dann passiert es, dann werden sie mit der Gabe freigesetzt. Gott setzte diese Gaben sofort ein und die waren nachprüfbar. Nicht irgendwie ein paar Tage später. Man konnte das hören, dass sie auf einmal in Zungen redeten. Man konnte das hören, dass sie geweissagt haben. Steht leider nicht da, was sie gesagt haben. Sie haben von Gott gehört und geben das der Gemeinde weiter. Ich träume, dass es wieder passiert, wie ich das so oft erlebt habe, dass jemand in der Gemeinde laut anfängt, in Zungen zu reden und in der Ecke kommt die Auslegung. Ich träume davon, dass wir wieder eine Zeit lang haben, wo wir nicht nur diese Lieder singen, die uns alle gut tun, sondern wo ein Zungengesang sich Bahn bricht, nicht weil er angeschoben wird, sondern weil es kommt. Ich habe Sehnsucht danach, Besucher oder Gäste oder Mitglieder der Begegnungskirche anzutreffen, wie sie zum Gottesdienst kommen und sagen, Herr, ich will dich schon loben auf dem Weg hierher. Und die, die diese Sprache mal empfangen haben, dass sie ganz neu motiviert werden, das wieder einzusetzen, Geheimnisse zu sprechen, wie die Schrift es sagt. Wir theologisieren immer, wie darf das denn sein, wie muss die Ordnung da sein? Hey, wenn das mal turbulent zugeht, die Ordnung kriegen wir wieder hin, da gibt die Bibel genug Hinweise. Da müssen wir nicht vorher diskutieren. Auch wer darf Hände auflegen? Große Diskussion in den Hauskreisen, dürfen das Frauen machen? Steht nirgendwo in der Bibel, wer das darf oder nicht. Ich sage immer, Hauptsache es wirkt. Das ist wie Müllermilch, Hauptsache macht schön. Ja, versteht ihr? Auch fragen manche Leute auch, wenn mir dann jemand die Hände auflegt und ich kenne den nicht, dass da ein Dämon kommt. Hey, lies mal im Lukas-Evangelium, ja, wer zu Gott kommt und hat Hunger, der wird keinen Skorpion und keinen Stein kriegen. Wie viel mehr wird denen aber Gott den Heiligen Geist geben, die mit Hunger kommen und ihn darum bitten? Und die große Tragik, die ich habe, ist, dass da bei mir was verloren gegangen ist über die Jahre, dass ich diesen Hunger nicht mehr habe nach diesem Mehr von Gott. Ich glaube, dass wir als Pfingstgemeinden und charismatischen Gemeinden wieder ganz neu das brauchen, dass wir wieder diesen Hunger haben, dass er uns zutiefst berührt. Nicht nur ein Appetithäppchen am Sonntag, damit ich montags wieder Hunger habe. Ich möchte nicht eine Flockensahnentorte Gottesdienst haben, sondern eine der Kraftwirkung, wo seine Güte sichtbar wird. Aber sehnen wir uns danach, dass wir wieder sagen, okay, ich möchte wieder Hunger haben. Die Gaben wurden freigesetzt und es waren für alle zu hören. Vielleicht ist es dann ein bisschen turbulent zugegangen, macht aber nichts. Der Heilige Geist hat immer über dem Chaos gebrütet. Lieber verrückte Pfingstler langsam in eine gesunde Lehre führen, als, naja, das andere lasse ich. Ihr Lieben, wir beten dienstags immer sehr und es ist gewachsen und ich genieße diese Zeit. Aber ich träume noch, dass wir in eine andere Dimension noch hineinkommen. Dass wenn wir uns die Hände auflegen und füreinander beten, dass wir vielleicht für einen ganz neuen Hunger beten, den nur Gott stillen kann. Den kein Prediger stillen kann, kein Lobpreisteam stillen kann, kein noch so gut geführtes Kirchencafé oder eine noch so ausgefeilte Technik. Sondern dass wir morgens wach werden und wir haben schon am Abend vorher in Zungen gebetet und wir liegen im Bett und fangen an, ihn schon zu rühmen in der neuen Sprache, in aller Hilflosigkeit. Gott hat mein Gebet erhört. Bis auf den heutigen Tag ist meine größte Leidenschaft, ihn anzubeten. Und mein Leben soll hoffentlich eine Anbetung sein, egal ob ich meine Lippen und meine Zunge bewege oder ob ich durch den Alltag gehe und Dinge tue. Das war mein Wunsch. Ich möchte ein Anbeter sein. Ich will uns ermutigen, über ein Fahrrad nachzudenken, mit oder ohne Sattel, mit oder ohne Pedale. Ich möchte, dass diejenigen, die sagen, ich möchte gerne in Zungen reden, damit ich ihn anbeten kann, ganz neu herausrufen. Zu sagen, gib nicht auf. Hab nicht nur Appetit, sondern hab Hunger. Gott hätte es ja nicht geben brauchen, wenn das nicht notwendig wäre. Ich komme gegen alle die, die sagen, naja, mir will das nicht geben, ich muss mich mit anderen Dingen zufrieden geben. Warum solltest du eine komische Ausnahme sein? Ich kenne die ganzen Dinge. Flattert jetzt meine Zunge von alleine? Nee, die muss ich schon bewegen. Aber im Glauben. Ich würde euch nochmal bitten vom Lobpreisteam, mir nochmal dieses Lied zu singen. Das ist jetzt ganz egoistisch. Und in dieser Zeit bitte ich dich, dir eine Frage zu beantworten. Willst du nur einen Appetit haben? Oder möchtest du, dass dein Hunger der Seele wirklich gestillt wird? Gott hat mehr als das, was du bisher erlebt und gesehen hast. Lass uns zurückkommen zur Wurzel, zur Entstehung der Gemeinde nach Pfingsten, als die Gemeinde entstanden ist. Während wir dieses Lied singen, formulierst du ein Gebet da, wo du bist. Und wenn du sagst, ja, ich brauche das nochmal, dass mir die Hände aufgelegt werden, dann kannst du während dem Lied kommen. Aber viel wichtiger ist, wenn ich eine Flocken-Sahnetorte aus dem Gottesdienst mitnehme, sondern die Sehnsucht, die nur der Herr stillen kann, weil die wird er erfüllen.
Ehre sei dir,
Paulus heute käme und dich fragen würde, hast du den Heiligen Geist schon empfangen? Diese Frage musst du beantworten. Sonst war dieser Gottesdienst mehr oder weniger Flockensahnetorte. Appetitanreger. Aber wenn er heute hier wäre und würde dich fragen, sag mal, hast du den Heiligen Geist schon empfangen? Woran machst du das fest? Theologisierst du und sagst, das geht aus diesem und jenem und jenem? Lass es mal beiseite. Er würde dich fragen. Vielleicht würde Paul hinterher fragen, weißt du auch warum? Du bist jetzt nicht. Aber ich gebe dir diese Frage mit. Wenn wir die nicht beantworten, spielen wir auf Dauer Pfingstgemeinde und sind keine. Jesus, du hast alles erworben für uns. Alles. Vergebung der Schuld geschaffen. Uns auf eine neue Basis gestellt. Und du ermutigst uns, sagst, wartet, dass ihr angetan werdet mit dieser Kraft, die neues Leben bringt. Und Herr Jesus, ich bete, dass sich das manifestiert hier in unseren Gottesdiensten. Dass wir zurückkommen können zu den Anfängen. Dass du uns nicht lobst für alles, was wir Gutes tun, sondern dass die Liebe wieder ganz neu frisch wird in unseren Herzen. Dass sie sich Bahn bricht mit einer Sehnsucht, dich anzubeten in einer neuen Qualität, mit einer neuen Sprache. Dass du uns gibst, dass wir von dir wieder hören können, um prophetisch zu reden in dieser Zeit. Jesus möchte beten, dass du mit deinem Heiligen Geist ganz neu kommst auf uns. Und wäre schon gut, wenn das Dienstag richtig sich manifestieren würde in der Gebetsstunde. Jesus, wir brauchen das. Wir brauchen das. Jesus. Spreche ich deinen Segen aus, dass er uns erreicht, dass es nachwirkt, das Bild vom Fahrrad, die Aussage der Frau und die Entscheidung, ob ich nur Appetit habe oder Hunger haben will, nach dem lebendigen Wasser, nach dem lebendigen Brot. Danke, Jesus, dass du uns hörst. Amen.